Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brainsnack Podcast. Wir sprechen heute wieder mit Boris Agurski. Er ist Volkswirt, absoluter Experte für Gesundheitswirtschaft und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch. Lieber Herr Agurski, danke, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen.
Ja, lieber Herr Müller, gerne.
Der Vorteil bei so tollen Gesprächspartnern wie Boris Agurski ist, dass Sie immer auch am Puls der Zeit sind und auch aktuelles Geschehen mitgestalten. Herr Agurski gehört nämlich dem Beirat des Bundesgesundheitsministeriums an und dort wurde unlängst eine Auswertung zum Corona-Geschehen in Krankenhäusern für das erste Halbjahr 2020 fertiggestellt und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Die Corona-Krise hat die Krankenhäuser ja hart getroffen. Zum einen mussten sich manche Häuser auf einen Ansturm von Covid-19-Patienten vorbereiten. Zum anderen blieben wichtige Einnahmen aus, weil etwa planbare Operationen verschoben oder abgesagt werden mussten. Der Bund hat ein spezielles Gesetz auf den Weg gebracht und das trägt mal wieder einen im Behördendeutsch so beliebten Bandwurmnamen, nämlich das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz. In Kraft ist es seit dem 28. März. Und wir ziehen heute eine erste Bilanz. Herr Agurski, können Sie uns ganz kurz und knapp erklären, was dieses Bandwurmgesetz umfasst? Und vielleicht zuallererst erklären, gibt es eine unter Experten gebräuchliche Abkürzung?
Also was umfasst das Gesetz? Die Frage war ja, als wir Mitte März alle in den Lockdown gingen, mussten auch die Krankenhäuser eine Menge Betten freihalten, um den möglichen Ansturm von schwer erkrankten Patienten, also an Covid-19 erkrankten Patienten, behandeln zu können. Und wenn Krankenhäuser ihre Betten freihalten, dann haben sie keine normalen Patienten, also das übliche Patientengeschehen, und können damit auch nichts abrechnen. Sie haben damit keine Erlöse. Und das sind ganz viele Erlöse, die dann wegbrechen würden, sodass man ein Gesetz machen musste, dass sozusagen diese wegbrechenden Erlöse wieder ausgleicht, sodass die Krankenhäuser weiterhin auch ihr Personal bezahlen können, gerade in so einer Phase, wo wir das Personal dann auch brauchen. Und ehrlich gesagt, wir hatten da gar keinen Spitznamen für das Gesetz. Es war eben das Gesetz. Ja? Was anderes gab es in dem Moment nicht.
Hören wir auch ein paar Insights, wenn man mit den Leuten spricht, die auch wirklich daran direkt beteiligt waren. Das Gesetz erinnert so ein bisschen fast an die Partei. Lassen wir uns noch ein bisschen vielleicht inhaltlich uns der Sache nähern. So manche staatliche Maßnahme, zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung für Konsumenten, ist ja offenbar bisher recht wirkungslos verpufft. Wie ist es beim Krankenhausentlastungsgesetz?
Na, wir haben nach den ersten 5 Monaten, also was Daten angeht, Bilanz ziehen können und konnten dann feststellen, dass man tatsächlich mit diesem Entlastungsgesetz den Erlösausfall der Krankenhäuser zumindest im Durchschnitt hat ausgleichen können, sodass im Durchschnitt die Krankenhäuser sogar ein bisschen mehr Erlöse haben sollten als im Vorjahr, sodass es ihnen also nicht schlechter geht. Wie gesagt, immer im Durchschnitt. Und für einzelne Krankenhäuser kann das ganz anders aussehen.
Macht es eigentlich einen Unterschied, dass in Deutschland die Situation ja nicht so dramatisch kam, wie es viele befürchtet hatten zum Zeitpunkt, wo dieses Gesetz ausgearbeitet worden ist und dass die Intensivstationen eigentlich immer durchweg ausreichend Kapazitäten hatten?
Ja, das macht schon einen Unterschied. Man konnte dann auch weiterhin die normalen Patienten, die also nicht an Corona erkrankt waren, behandeln. Das war nicht so viel, es war deutlich weniger, weil auch die Patienten ein bisschen Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen. Da können wir noch drauf eingehen. Aber es war, anders als wir das alle Mitte März erwartet hatten, doch deutlich ruhiger im Krankenhaus. Und das Personal war daher nicht überlastet, so wie das in anderen Ländern ja auch zu sehen war.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es hieß ja immer in den Medien und auch am Anfang von Experten und von Krankenhäusern selbst, dass der hauptsächliche Punkt, warum die Einnahmen wegbrechen, die elektiven Operationen sind, dass die eben nicht stattfinden. Jetzt haben Sie, wenn ich richtig informiert bin, herausgefunden, dass das gar nicht so sehr der Kernpunkt gewesen ist.
Also es stimmt schon, dass eine Menge elektiver Leistungen, also die planbaren Operationen, wegfielen. So in den ersten 5 Monaten 20% weniger und dann müssen Sie bedenken, wir hatten halt auch den Zeitraum Januar bis Mitte März in den Daten, also wo alles noch normal war, sodass eigentlich dann in dieser Phase des Lockdowns sogar 40% weniger planbare Operationen stattfanden. Das ist schon immens viel, das gab es noch nie in der Geschichte der
Krankheit. Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen, bevor wir zum Aber kommen, was sind diese planbaren Operationen, die wegfallen?
Also beispielsweise, wenn Sie eine neue Hüfte brauchen, eine Hüftendoprothese, dann ist es planbar und man kann den Zeitpunkt etwas wählen. Das Gleiche gilt auch für Knieoperationen, Wirbelsäulenoperationen. Und da ist der Zeitpunkt nicht so streng wichtig. Es ist kein Notfall. Und diese wurden dann auch tatsächlich weit heruntergefahren. Aber
jetzt kommt das große Aber, ja.
Und das war ja für uns alle erstaunlich. Auch die Notfallbehandlungen sind stark zurückgegangen. Jetzt nicht so stark wie diese planbaren, aber immerhin, wenn man es jetzt wieder bezieht auf diese zweite Phase, Mitte März bis Ende Mai, über 20% weniger im Notfallbereich. Also heißt zum Beispiel weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle. Und da rätseln wir natürlich alle noch, wie kann das sein, wo gingen die hin, wurde vielleicht auch ambulant mehr gemacht oder kommen die noch?
Und was ist so die Tendenz, Ihr zehnköpfiger Expertenrat, der diesen Abschlussbericht zur Überprüfung der Auswirkungen dieses neuen Gesetzes vorgelegt hat, vielleicht so auch hinter den Türen, um uns so ein paar Insights zu geben, mutmaßt?
Also interessant war zumindest, dass die Zahl der Geburten praktisch nicht zurückging. Ja, das ist also tatsächlich nicht so planbar, sozusagen in großen Zeiträumen planbar. Man kann natürlich ein paar Tage früher und später. Da stimmt also die Welt. Aber wie gesagt, bei einigen Notfällen offenbar keine Patienten. Und wir haben da im Moment nur Hypothesen, die wir erst überprüfen können, wenn wir dann die Daten fürs ganze Jahr haben. Das wird also erst im Jahr 2021 möglich sein. Die Hypothesen sind, es wurde mehr ambulant gemacht. Zum Beispiel auch in der Krebstherapie, da gibt es verschiedene Wege. Man kann eben auch ambulant, zum Beispiel strahlentherapeutisch tätig sein. Vielleicht sind dort die Patienten dann aufgeschlagen. Aber wir sehen das erst auch, wenn wir die ambulanten Daten auswerten können. Wir hatten nur die stationären Daten im Beirat. Und man könnte auch auf die Idee kommen, dass manche Patienten trotz Schmerzen etwas ausgesessen haben, weil sie sagten, naja, entweder ich erkranke jetzt an Corona, wenn ich ins Krankenhaus gehe vielleicht, oder ich habe jetzt meine Schmerzen beseitigt und gewisse Dinge ausgesessen haben. Das kann zu Folgeschäden kommen, die wir auch erst in der Zukunft sehen werden. Also steigt vielleicht die Mortalität später noch, auch wieder bei Krebsbehandlungen. Da kann man ja auch etwas später mit einer Therapie beginnen. Manchmal ist es aber auch zu spät. Oder ich entdecke gewisse Krebsarten erst zu spät, sodass ich nicht mehr gut behandeln kann. Alles das sind Folgeerscheinungen, die wir im Moment noch nicht absehen können.
Gibt es eigentlich auch Krisengewinner, also Krankenhäuser, die durch die Krise besser dastehen als vorher?
Ja, also im Durchschnitt, wie gesagt, haben die Krankenhäuser nach unseren Berechnungen ein bisschen mehr Erlöse als im Vorjahr. Also da stimmt die Aussage, es soll den Krankenhäusern nicht schlechter gehen als im Jahr 2019, was Minister Spahn ja Mitte März gesagt hat. In Einzelfällen gibt es aber große Unterschiede. Es gibt welche, die haben deutlich höhere Erlöszuwächse. Das kann dann auch bis zu 10% gehen. Aber eben im Umkehrschluss auch einige, die haben hier Verluste. Und die Analysen haben klar gezeigt, dass Krankenhäuser mit komplexeren Krankheitsbildern, man spricht da vom Case Mix Index, das ist so der Schweregrad, den die Patienten haben, die gehören eher zu den Verlierern. Und Krankenhäuser mit mit einfacheren Krankheitsbildern gehören eher zu den Gewinnern. Das wussten wir aber auch schon vor der Auswertung oder haben das geahnt und haben deswegen diese Erlöse, die man bekommt, wenn man ein Bett frei hält, das war die Freihaltepauschale, haben wir dann differenziert, sodass eher diese Maximalversorger und solche mit einem komplexen Patientengut mehr bekommen, wenn sie ein Bett frei halten, und die Grundversorger mit etwas einfacherem Patientengut weniger bekommen. Aber eben erst ab dem zweiten Halbjahr, sodass uns für das erste Halbjahr solch so ein Ausgleich ja nicht zur Verfügung stand.
Was mir auch aufgefallen ist in Ihrer Analyse, dass, ja, Sie haben es ja gerade schon selbst angesprochen, eben die großen Häuser nicht so profitierend haben, die Maximalversorger, aber die kleinen auch nicht, sondern vor allen Dingen mittelgroße Krankenhäuser. Woran liegt das?
Na, es ist schon so. Also die kleineren, wenn sie denn jetzt mehr Grundversorger sind, hatten durch diese Freihaltepauschale durchaus profitiert. Wer nicht profitiert hat, waren kleinere, die Fachkliniken sind, die also auch ein sehr spezielles Patientenklientel haben, oft hochkomplexe Eingriffe machen. Und dort wiederum waren eher Krankenhäuser, die Erlösrückgänge zu verzeichnen hatten. Warum ist das so? Man muss sich vorstellen, man hat für ein freies Bett 560 Euro pro Tag bekommen. Und zwar egal, welche Art von Patienten man da behandelt hatte früher. Und es ist klar, wenn ich komplexere Krankheiten behandle, die werden höher vergütet. Und wenn dann das Bett frei ist, habe ich einen größeren Erlösverlust und kriege nur 560 Euro, als wenn jetzt eher eine einfachere Krankheit behandelt wird mit geringerer Vergütung, dann kriege ich sogar mehr, wenn ich nicht behandle. Und dieser Missstand muss natürlich beseitigt werden. Das war Mitte März so schnell nicht möglich. Da wollte man einfach schnell handeln, eine schnelle Lösung innerhalb von wenigen Tagen. Das ist ja rekordverdächtig gewesen. Aber dann musste man später nachjustieren. Das ist inzwischen behoben.
Sehr, sehr spannende Einblicke. Gab es eigentlich Regionen, in denen es besondere Ausreißer gab, also die zum Beispiel gar nicht von der Corona-Krise beeinflusst waren oder ganz besonders stark profitiert haben oder sehr, sehr starke Rückgänge hatten?
Dazu hatten wir jetzt keine detaillierten Analysen gemacht. Vermutung, ja, das wird es auch immer geben. Wir haben da sicherlich größere Schwankungen. Aber die Tatsache, dass eben man Betten grundsätzlich freigehalten hat, egal ob in einer Region jetzt viel oder wenig Corona geschehen war, führt dazu, dass eben alle Krankenhäuser doch irgendwo in allen Regionen betroffen waren. Auch wenn jetzt nicht unbedingt Corona-Patienten behandelt wurden, aber trotzdem die Betten leer waren, sodass ich diese Erlöseffekte überall habe. Also spannend ist ja zu schauen, wo die Corona-Patienten behandelt wurden, in welchen Krankenhäusern und auch in welchen Regionen. Das ist noch eine offene Analyse, da kann ich leider nichts dazu sagen.
Sie empfehlen als Expertenkommission, die Freihaltepauschalen über den 30. September hinaus nicht zu verlängern, im Bedarfsfall aber immer noch einzelnen Krankenhäusern zu helfen, denen es auch durch Corona nicht gut geht. Öffnet das nicht am Ende Tür und Tor Krankenhäusern, weiter künstlich am Leben zu erhalten und denen irgendwie einfach finanziell was zuzustecken, obwohl sie eigentlich besser geschlossen wären?
Nun, zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, zwar wird diese Freihaltepauschale nicht über den 30.09. hinaus verlängert, das ist richtig. Es wird aber für dann das vierte Quartal in diesem Jahr eine Regelung geben, nämlich folgendermaßen, man wird schauen, gibt es denn einen Budgetrückgang bei einem Krankenhaus? Und zwar Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Also man kann dann schauen, ein paar Millionen weniger Einnahmen. Dann kann man als Krankenhaus den Antrag stellen, dass man einen Budgetausgleich bekommt, wenn man also dieses Jahr erwartet, unter den Erlösen des Vorjahres zu bleiben. Also heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt im November auch noch weniger Patienten als früher habe, dann habe ich ja Erlösminderung und die kann ich dann geltend machen und kriege auch einen Ausgleich. Sodass es zwar nicht die Freihaltepauschale gibt, aber so eine Art Budgetausgleich. Wie der genau läuft, muss noch verhandelt werden zwischen Kassen und Krankenhäusern, aber so etwas soll es geben und das ist auch im Gesetzesvorhaben, das in Kürze verabschiedet werden soll, vorgesehen. Das bedeutet allerdings dann, dass ich auch grundsätzlich für das gesamte Jahr 2020 schon auch hier und da Verwerfungen habe, wo man sagt, naja, manche Krankenhäuser müssten ja auch gar nicht in der Corona-Behandlung sich beteiligen, zum Beispiel Kliniken der Psychiatrie und Psychosomatik bräuchte man jetzt nicht unbedingt in der Corona-Krise oder auch Fachkliniken, die könnten eigentlich ihr ganz normales Arbeiten fortführen. Die könnten, also die sind quasi rückblickend zum Teil auch dann Nutznießer, dass man sie trotzdem unterstützt hat. Aber man muss halt auch hier immer rückblickend sagen, alles das wussten wir Mitte März nicht. Da wollten wir sogar noch Reha-Kliniken und am liebsten auch Messehallen zu Krankenhäusern umwandeln. Dass es anders kam, ist unser Glück. Aber das dürfen wir im Nachgang jetzt niemandem vorwerfen, sondern wir müssen prospektiv schauen, wie wir daraus lernen und dann die Vergütung eben passgenauer machen.
Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen von Krankenhäusern schauen. Muss man jetzt eigentlich niedergelassene Ärzte, die ja die Einweiser in aller Regel sind, für stationäre Behandlungen mehr pampern, dass sie wieder Patienten in die Krankenhäuser schicken und dass dort folglich die Finanzsituation sich wieder weiter entspannt?
Ja, die Frage ist, wenn es auch ohne diese Einweisungen ging, weil man gute ambulante Alternativen hatten, dann wäre das ja auch etwas, was man vielleicht für die Zukunft aufrechterhalten sollten. Denn man kann es auch so formulieren, wenn wir jetzt dieses Jahr Krankenhäusern Geld gegeben haben, dass sie Patienten nicht behandeln, dann haben wir ja auch einen massiv starken Anreiz geschaffen, Patienten lieber ambulant zu behandeln. Und das ist etwas, was wir eigentlich schon seit Jahren fordern, dass wir Krankenhäusern einen Anreiz geben, mehr ambulant zu behandeln. Wir sehen im internationalen Vergleich, dass das geht. Wir haben sehr viele stationäre Fälle in Deutschland. Da könnte man mehr ambulant machen. Aber das Vergütungssystem, das wir haben, setzt da eben Grenzen. Denn heute, oder sagen wir mal, letztes Jahr war es so, wenn ein Krankenhaus mehr ambulant gemacht hat, dann hat es sich eben wirtschaftlich geschädigt und kann damit ja nicht auf Dauer leben. Also konnte es diese Ambulantisierung nicht vorantreiben. Jetzt haben wir das ungewollt quasi als Experiment mit durchgeführt. Und ich bin echt gespannt, wenn wir irgendwann mal auch die ambulanten Daten sehen, ob wir Verschiebungen von stationär zu ambulant beobachten können. Wenn ja, und wenn die Qualität der Versorgung dadurch auch nicht schlechter geworden ist, dann wäre das ja wirklich ein Denkmodell auch für die Zukunft, am DRG-System ein paar Anpassungen vorzunehmen, um mehr ambulant zu machen.
Aber das wird ja den Krankenhäusern gar nicht gefallen, weil die ja gerne voll sein wollen und den ambulanten Sektor vielleicht nicht unbedingt schätzen. Was werden Krankenhäuser jetzt tun, um wieder mehr Patienten zu gewinnen?
Naja, im Moment, glaube ich, ist es noch so, dass sie durchaus Patientennachfrage spüren, aber aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln ja auch nicht jeden so schnell aufnehmen können. Also sie können beispielsweise in Dreibettzimmern gar nicht alle drei Betten belegen, wenn sie nicht vorher wissen, dass auch alle drei Patienten kein Corona haben. Also sie müssen die vorübergehend isolieren, in einem Einzelzimmer Tests machen. Und wenn dann Corona-Test negativ ist, dann kann man in die normale Zimmerkategorie wechseln. Und das heißt ja, dass die gerade gar nicht so diese Maximalauslastung fahren können. Das ist fast so wie auch in der Gastronomie und in der Hotellerie, wo ich nicht so richtig eigentlich auf die alte Auslastung kommen kann. Und insofern ist es für Krankenhäuser, glaube ich, im Moment zumindest noch schwierig, etwas zu tun, um wieder auf das alte Niveau von alleine zu kommen. Aber es ist sozusagen auch nicht mehr der Anreiz da, das eben nicht zu tun, weil ich für freie Betten vergütet werde. Denn wir werden irgendwann in die normale Welt wieder zurückkommen. Und wenn Krankenhäuser dann nicht auch ihre Patienten wieder haben, dann haben sich ganz neue Trampelpfade gebildet. Patienten gehen woanders hin, einweisende Ärzte entscheiden anders, wo schicke ich jemanden hin. Und da müssen Krankenhäuser schon darauf achten, dass sie noch im Blickpunkt der niedergelassenen Ärzte und auch der Patienten bleiben.
Muss ein Patient jetzt damit rechnen, wenn er in ein Krankenhaus geht, in eine Notaufnahme vielleicht, dass er eher dort behalten wird, weil einfach die Zahlen hochgehen müssen?
Also Sie meinen, dass man sozusagen nicht auf Station kommt?
Nee, umgekehrt eigentlich. Also ich stelle mich vor und wäre in alten Zeiten vor Corona
im Krankenhaus.
Genau, in einer Notaufnahme wieder entlassen worden. Aber jetzt irgendwie möchte man für eine entsprechende Auslastung sorgen. Vielleicht ein paar Betten frei, weil die Zuweiser noch nicht wieder so einweisungsfreudig sind. Und deswegen lässt man mich einfach dort. Kann das passieren?
Ja, ich sage mal, denkbar ist das immer, aber das war auch schon vor Corona denkbar. Und ich glaube nicht, dass jetzt sozusagen Corona da jetzt noch einen Zusatzeffekt schafft. Also das besser gesagt, diese Corona-Lücke bei Krankenhäusern. Ich denke schon, dass die einweisenden Ärzte relativ rasch wieder nachziehen. Denn man, also diese aufgeschobenen, planbaren Leistungen, Behandlungen, die sind ja irgendwo. Also wenn die Hüfte nicht gemacht wurde, tut sie ja immer noch weh. Und ich werde das nicht so ewig lang hinausziehen können, sodass ich schon glaube, dass jetzt nicht Krankenhäuser so einen Bedarf entwickeln, ich muss jetzt jeden, den ich irgendwie einfangen kann, auch auf Station kriegen. Das scheint mir eher die Ausnahme zu sein.
Gibt es aber Abteilungen in Krankenhäusern, die gezeigt haben in der Corona-Krise, dass man sie einfach nicht braucht und dass man sie auch aus einem Krankenhaus rausstreichen kann und zum Beispiel in den ambulanten Sektor überführen kann?
Also wir konnten das nicht analysieren, aber so aus anderen Analysen, wo ich ja auch immer regelmäßig mal beteiligt bin, Zeiten vor Corona natürlich, da haben wir schon immer wieder auch darauf hingewiesen, es gibt gewisse Abteilungen, nehmen Sie sowas wie Augen, nehmen Sie sowas wie Mund-Kiefer, wo man sagen würde, das kann man eigentlich auch ambulant erbringen. Da müssen Sie nicht eine eigene Abteilung haben. Häufig machen das dann auch Belegärzte. Aber da werden schon einige Fachabteilungen dann in der Zukunft vermutlich auch wegfallen.
Was mir im Abschlussbericht aufgefallen ist, ist, dass Psychiatrien offenbar ein gewisses Hoch erlebt haben. Zumindest ging es dort nicht irgendwie so massiv runter. Glauben Sie, dass vielleicht als Folge auch der Krise der Psychiatriemarkt boomen wird?
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir Nebeneffekte erleben werden, die eben jenseits von Corona sind. Wir haben eine Krankheit oder für eine Krankheit jetzt massiv Kapazitäten freigemacht. Das war zunächst mal richtig. Aber wir müssen uns immer bewusst werden, wenn wir das System ganzheitlich betrachten, sie haben immer irgendwelche anderen Dinge, die sie dann eben nicht tun können. Ja, also Ressourcen können sie nur einmal einsetzen. Und da bleiben andere Dinge auf der Strecke. Und wenn sie dann noch bedenken, dass sie auch die Menschen über Wochen zu Hause jetzt nicht eingesperrt waren, wie in Spanien zum Beispiel oder Italien. Wir konnten ja alle noch raus in Deutschland, aber doch sehr eingeschränkt mobil sein durften, dass dann auch ja, im psychischen Bereich Schäden auftreten können, kann ich mir schon vorstellen.
Herr Guske, das war extrem spannend. Lassen Sie uns vielleicht noch zu einem allerletzten Punkt kommen. Was mich im Abschlussbericht aufhorchen lassen hat, war die Forderung, dass ein Beatmungsplatz, um die es ja auch viel in der öffentlichen Diskussion ging, in Deutschland besser definiert werden muss. Hatten wir vielleicht am Ende gar nicht so viele Beatmungsbetten, wie immer behauptet worden ist, weil wir diese nur sehr oberflächlich definieren?
Das kann sein. Das war ja dann auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir brauchen da eine klare Definition. Man kann ja letztendlich ein Beatmungsgerät, das ist mobiles beispielsweise, ja an ein Bett stellen und zack, habe ich ja dann offenbar schon einen Beatmungsplatz. Aber da gehören ja auch noch viele andere Gerätschaften dazu. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Komplexität, Intensivbetten, wenn Sie die tatsächlich aufstellen wollen, mit allem drum und dran, da können Sie gar nicht mal auf die Schnelle sagen, jetzt stampfe ich die aus dem Boden, da müssen Sie erstmal bestellen, da wäre dann auch schon längst die Pandemie vielleicht schon zur Hälfte wieder vorbei. Also da wurden Behelfsbetten konstruiert, das war auch so gewollt. Das wurde dann auch so unterstützt, aber es waren jetzt nicht diese Intensivbetten mit Beatmungsplätzen. Und da wollen wir einfach auch für die Zukunft eine bessere Transparenz.
Uns gehen also die Themen nicht aus. Vielen Dank, lieber Herr Ogurski, dass wir über dieses neue Gesetz und die Auswirkungen sprechen konnten. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.